Was für einen Gott haben wir, der uns total liebt und der alles für uns gegeben hat, damit wir ein Leben haben in Fülle. Und darüber hinaus dürfen wir die Ewigkeit mit diesem Gott verbringen. Wir danken dir, Vater, für alles, was du weise eingerichtet hast. Und danke, dass du hier bei uns bist, dass dein Geist diesen Gottesdienst erfüllt mit himmlischer Präsenz. Danke, dass Engel ein- und ausgehen und dass du, allmächtiger Gott, unsere Herzen heute berühren willst. Herr, und das ist unser Wunsch. Herr, hier sind wir, berühre du uns ganz neu mit deiner Liebe, aber auch mit göttlicher Einsicht und Weisheit. Schönen Dank, liebe Lobpreiser. Ihr habt uns hineingeführt in die Gegenwart Gottes. Und das hat immer was. Ich liebe diese Zeiten, wo wir Gott ehren dürfen. Ich habe heute eine Überschrift, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe, sie auszuwählen. Es geht um Gebet. Vor uns liegt die Gebetswoche. Und ich habe mich dann doch entschieden, das Gebet des Glaubens zu nehmen als Überschrift. Und ich möchte durch diese Predigt eigentlich nur so Impulse weitergeben, worüber wir nachdenken können. Impulse, die mir bei der Vorbereitung gekommen sind. Und eins ist sehr wichtig und mir auch sehr bewusst geworden. Wichtig ist, wenn ich bete, in was für einem Zustand befindet sich mein Herz. Gerade dann, wenn ich für jemanden bete oder mit jemandem bete. Und ich möchte kurz darauf eingehen, was ich damit meine. Wenn Sorgen, Ängste, Ärger oder irgendetwas Negatives dein Herz belastet, bedrückt, und dann kommt jemand auf dich zu und fragt dich, ob du mal mit ihm beten kannst. Ja, wie geht es dir dann? Und ich denke, dass eine wichtige Grundlage für ein siegreiches und durchschlagendes Gebet das Bewusstsein ist, ich bin geliebt von meinem Vater im Himmel, egal wie ich mich gerade jetzt fühle. Und wenn ich mit jemandem beten darf, soll, kann, dann darf ich wissen, der Heilige Geist ist trotzdem da. Wie kann ich mein Herz zur Ruhe bringen? Ich glaube, dass das Wort Gottes eine große Kraft hat. Und Jesus selbst hat einmal gesagt, das steht im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 27, mein Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Euer Herz erschrecke nicht und verzagt auch nicht. Und ich habe mal nachgeschaut, was heißt denn hier Friede, wenn Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und es ist eigentlich, was hier mit Friede gemeint ist, eine Situation des ungetrübten und ungestörten Wohlseins, Hast du verstanden, was Friede ist? Eine Situation des ungestörten Wohlseins, dass es dir richtig gut geht. Das ist der Wille unseres Herrn Jesus. Und das hat er uns ganz klar gesagt. Und wenn es sein Wille ist, dann muss es möglich sein, dass ich das erfahre. Oder? Ein Beter oder ein Fürbitter ist jemand, und hör bitte gut zu, den Gott in seine Geheimnisse einweiht. Ist ein Anspruch, ne? Aber wenn wir mit Menschen beten, dann ist das Erste, was wir auch tun müssen, Hörende sein. Heiliger Geist, was soll ich denn jetzt hier beten? Und meine Gebete, die, wenn sie richtig gebetet sind, in dem festen Glauben, mein Herr ist dabei, bringt die Atmosphäre des Himmels auf die Erde. Oft haben wir erlebt, wenn gebetet wurde, die Menschen fingen an zu weinen, weil da etwas war, was sie emotional total berührt hat. Und das hat mit unserem Herrn zu tun. Durch unsere Gebete kommt Atmosphäre des Himmels zu uns. Und ich finde das so großartig. Und bei der Vorbereitung, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, habe ich das irgendwo gelesen? Keine Ahnung. Da ist mir bewusst geworden, dieses Gleichnis, was wir kennen vom verlorenen Sohn, das lehrt uns etwas ganz Wichtiges. Die meisten von uns kennen ja diese Geschichte. Der jüngere Sohn, der sein Erbe von seinem Vater einforderte und dann wegging, um es mit vollen Händen auszugeben, was er jetzt hatte, das Leben zu genießen. Aber als das Geld weg war, waren die Freunde weg, war die Freude weg und es blieb Frustration, viele Fragezeichen, wie geht das überhaupt weiter? Und er besann sich, Mann, was habe ich nur getan? Zu Hause hatte ich alles und brauchte noch nicht mal was dafür groß tun. Zu Hause hatte ich alles. Und er ging zurück. Und sein Vater empfing ihn mit offenen Armen. Damit hatte er überhaupt nicht gerechnet. Und er nahm ihn wieder auf als vollwertiges Mitglied in die Familie. Aber, hier gibt es ein Aber. Wie reagierte sein älterer Bruder? Der reagierte ganz anders. Er sagt, Vater, ich habe dir so lange gedient und du hast mir nie ein Kalb geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Und interessant ist die Antwort des Vaters. Und als mir das so richtig bewusst wurde, da hatte ich so ein, ja, so ist das. Was sagt der Vater, mein Sohn? Du bist immer bei mir gewesen. Und alles, was ich habe, gehört auch dir. Der ältere Sohn war sich dessen wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Aber Jesus erzählte ja dieses Gleichnis mit einer Intuition. Und er will uns damit etwas sagen. Alles, was meinem Vater gehört, alles, was Jesus gehört, darf ich in Anspruch nehmen. Das ist die Lehre hieraus. Und wenn wir diese Aussage in unser Gebetsleben einbeziehen, so glaube ich, öffnet sich für uns eine ganz neue Dimension. Der ältere Sohn diente seinem Vater mit allen Kräften. Und er war immer bereit, jede Arbeit zu tun. Aber er hat nie verstanden, was ihm alles zur Verfügung stand. Und ich denke, so geht es uns als Christen auch oft. Ja, wir sind so viel für Jesus unterwegs. Viele Aktivitäten. Und das ist ja auch nicht schlecht. Aber wenn wir vergessen, was der Herr uns wirklich gegeben hat, dann ist das nur Aktionismus. Und das wäre zu wenig. Paulus hat das verstanden. Schauen wir uns einmal an, was Paulus den Christen in Ephesus lehrte. Epheserbrief, gleich vorne, Kapitel 1, Vers 3. Da schreibt er: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet. Womit? Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Jesus. Ah, das ist ein krasser Text. Und Paulus geht noch weiter. Vers 18. Und er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, und was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Frage: Gehörst du zu seinem heiligen Volk? Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dann gehörst du dazu. Was für ein steiler Text für uns. Aber das hat fast den Anschein, als wenn Paulus mit dieser Aussage und dieser göttlichen Dimension noch nicht zu Ende ist. Und im zweiten Kapitel, Vers 6, da schreibt er: Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt durch Jesus. Oh oh. Wenn wir beten, haben wir Anschluss an der Himmelswelt. Und was steht er? Steht hier: Er hat uns mit Jesus von den Toten auferweckt. Wir waren geistlich tot, dürfen jetzt leben durch den Glauben und dürfen durch den Glauben in den Himmel eindringen und aus dem Himmel die Impulse erhalten, die für unser Leben oft so wichtig sind. Hier könnte ich eigentlich die Predigt beenden. Alles gesagt. Ich finde das so stark. Aber ihr Lieben, ich selbst buchstabiere das immer wieder. Und ich wünsche mir immer mehr, dass mein Herz davon immer mehr erfüllt wird. Diese Dimension, diese Position, in der er uns gerufen hat oder berufen hat und in der wir uns auch befinden. Oder erinnern wir uns, ich habe das schon öfter mal angebracht, als Jesus seine Jünger lehrte mit diesem Feigenbaum, als sie dort vorbeikamen und er keine Früchte trug. Was sagte Jesus? Nun soll hier überhaupt keine Frucht mehr wachsen. Auf ewig. Und auf der Stelle vertrocknete dieser Feigenbaum. Und die Jünger wunderten sich. Klar, würde ich mich auch wundern. Aber Jesus gab ihnen damit eine Lektion. Und die müssen wir, danke, und die müssen wir verinnerlichen. Was wollte Jesus den Jüngern damit sagen? Matthäus Evangelium, Kapitel 21, Verse 21 und 22. Jesus sagt: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, dann werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagt: Hebe dich empor, wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und dann nochmal, in Vers 22 wiederholt er das. und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Das ist eine krasse Aussage. Jesus legt sich hier fest. Und wenn du im Glauben betest, dann erinnere dich dran, was Jesus gelehrt hat. Was immer ihr im Glauben bittet, im Glauben, das wird geschehen. Es geht ja heute um das Gebet des Glaubens. Und wollen wir uns anschauen, was Paulus hier noch Neues entdeckt hat. Im Philipperbrief, da lesen wir von der Liebe der Christen, die sie veranlasste, Paulus zu versorgen, ihn zu unterstützen. Und aufgrund dessen hat Paulus ihnen so einen krassen Zuspruch gegeben und die meisten von euch kennen ihn sicherlich schon. Und Paulus sagte zu ihnen, auch der Herr wird euch alle Zeit versorgen. Philipper 4, Vers 19, mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Allen Mangel. Wie kann ich denn das für mich anwenden? Und ich denke das ganz einfach. Wenn ich irgendeine Herausforderung habe, irgendein Mangel, Gesundheit, Finanzen oder irgendwas Krasses, und wenn ich dann diesen Bibeltext nehme, gut, theologisch vielleicht nicht ganz korrekt aus dem Zusammenhang genommen, aber ich denke, dass dieses Bibelwort dennoch anzuwenden ist in den Situationen, wo ich Herausforderungen habe. Und wenn ich dann glaube, Herr, du hast gesagt, damals den Philippern, dass du all ihren Mangel ausfüllen willst. Denn die Philipper, die haben gegeben von dem, was sie vielleicht noch nicht mal übrig hatten, keine Ahnung, aber sie haben den Paulus gesegnet. Und Paulus konnte ihnen im Namen des Heiligen Geistes sagen, er wird all euren Mangel ausfüllen. Und ich glaube, wenn ich irgendeine Herausforderung habe im Leben, er wird meinen Mangel ausfüllen. Entscheidung liegt bei dir, wie du das siehst. Aber ich glaube, er wird meinen Mangel ausfüllen. Egal, wie dieser Mangel aussieht. Und ich spreche durch meinen Glauben in die Situation hinein. Und ich spreche zu dem Berg, er möge verschwinden. Und das passiert nicht gleich. Manchmal dauert es ein paar Tage, manchmal auch länger. Aber ich halte mich daran fest. Herr, du hast gesagt, dein Wort ist die Wahrheit, meine Erfahrung die Realität, aber ich stelle die Wahrheit über die Realität. Ja, ist vielleicht nicht ganz logisch, aber ich glaube das, dass das so ist. Und so kann ich vielleicht einige Texte aus dem Neuen Testament herausnehmen und ganz konkret in Situationen hineinbringen. Und ich bin der Überzeugung, dass dieses Prinzip, das Prinzip des Gebetes im neuen Bund ist. Ich nehme das, was gegeben ist, in die Situation hinein, wo Handlungsbedarf ist. Und im Glauben spreche ich zu Umständen und glaube, dass da etwas passiert. Und ich bin der Überzeugung, wenn ich glaube, dass der Herr mein Gebet hört und dass ich durch den Glauben den Himmel auf die Erde bringen kann, wird etwas geschehen. Denn die Liebe unseres Herrn, die ist so unwahrscheinlich groß, dass wir sie nicht ergründen können. Und Jesus, der die Menschen immer geliebt hat und sie gelehrt hat, hat keinen Unsinn erzählt. Wir dürfen dem vertrauen, was Jesus gelehrt hat. Und wir als Kinder Gottes sind dazu berufen, das, was Jesus gelehrt hat, dürfen auch wir weitergeben. Und da wird etwas geschehen. Und jetzt möchte ich in eine Dimension kurz einsteigen, die vielleicht herausfordernd ist, aber die eine biblische Wahrheit ist, aber mit so viel Durchschlagskraft. Leider wenden wir dieses Gebet, so denke ich, zu selten an. Einen weiteren wichtigen Aspekt für unsere Gebete finden wir im 1. Korintherbrief. Paulus schreibt über Geistesgaben. Was sind das für Gaben? Es sind übernatürliche Befähigungen für den Dienst in der Gemeinde. Die Betonung liegt auf übernatürlich. Das ist nichts, was du mit Know-how regeln kannst. Du brauchst den Heiligen Geist, der dich inspiriert, Dinge zu tun oder manchmal auch zu lassen. Der Apostel Paulus führt im 1. Korintherbrief in Kapitel 12 9 Gaben an, die der Heilige Geist der Gemeinde schenkt. Und darunter ist auch die Gabe des Sprachengebetes oder auch Zungenrede genannt und dann auch die Gabe, das auszulegen. Was ist das? Sprachengebet oder Zungenrede. Im Kapitel 14, im 1. Korintherbrief, erklärt Paulus das etwas genauer. Und er persönlich legt Wert darauf, dass in Sprachen gebetet wird. Im 4. Vers, 1. Korinther 14, steht geschrieben, wer in einer Sprache redet, also in dieser übernatürlichen Sprache, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Und dann schreibt Paulus, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Aber noch viel mehr, dass ihr auch weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass das Geredete in Sprachen auch ausgelegt wird. Und dass, wenn in der Gemeinde in Sprachen gebetet wird, sollte eine Pause sein, dass man Gelegenheit gibt, demjenigen oder derjenigen, die die Gabe vom Heiligen Geist haben, das Gehörte auch auszulegen oder zu interpretieren, dass das geschieht. Und das kann eine Erbauung für einen Menschen ganz persönlich sein oder auch für die Gemeinde oder wie auch immer. Und ganz kurz, wie mache ich das in Zungenreden? Ja, ich gehe mal daran, so wie das Kinder machen. Ich bin auch manchmal noch so ein großes Kind. Ganz einfach, du bittest den Heiligen Geist, dich zu führen und dann fängst du an zu beten, indem du deinen Mund öffnest und im Glauben, dass der Heilige Geist dich führst, fängst du an zu sprechen. Das kann eine existierende Sprache sein auf dieser Erde, muss aber nicht. Es kann auch irgendeine himmlische Sprache sein. Und ja, zugegeben, das hört sich vielleicht nicht sehr intellektuell an. Aber wenn du im Glauben das sprichst, wenn du den Heiligen Geist vorher darum gebeten hast, geh mal davon aus, dass der Heilige Geist da etwas formuliert und du das aussprichst. Das kann eine Weisung sein, eine Ermutigung für jemanden oder wie auch immer. Oder vielleicht auch ein prophetisches Wort, wenn es dann ausgelegt wird. Und dann gibt es ja auch Situationen, und ich denke, jeder Christ hat das schon mal irgendwie erlebt. Da ist eine Situation oder kommt jemand auf dich zu und du weißt nicht so richtig, wie bete ich denn jetzt? Was sage ich denn jetzt? Dir fällt einfach nichts ein. Und ich kenne aber jemanden, der weiß genau, was Phase ist. Und das ist der Heilige Geist. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, dann kann etwas Wunderbares dabei herauskommen. Der Paulus schreibt im Römerbrief, im 8. Kapitel, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen, also Vers 26 ist das übrigens, Römer 8, 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen und wie wir richtig beten. Diese Situation, also ich kenne die und ich denke, ihr kennt die fast alle. Und wie toll ist es, wenn man da dieses Sprachengebet nutzen kann. Herr, mir liegt das sehr am Herzen, dass diesen Menschen geholfen wird, aber ich weiß nicht, wie ich beten soll. Und ich bete jetzt einfach in Sprachen für den oder für diejenige. Und dann fängst du an. Und ich versichere dir, der Heilige Geist weiß genau, worum es geht. Und durch dein Gebet wird etwas geschehen. Ohne dein Gebet wird es nicht geschehen. Wir müssen den Mund aufmachen. Und wir müssen dem Heiligen Geist Gelegenheit geben, durch uns zu sprechen. Das sind so geistliche Wahrheiten, wo ich denke, die müssen in unser Leben fallen, immer mehr. Und gerade dieses Sprachengebet, ihr Lieben, das ist sowas von umkämpft. Und ich kann den Teufel verstehen, warum er das bekämpft. Denn wer in Sprachen betet, trifft immer in Schwarze. Und ich wünsche mir, dass wir das hier in der Gemeinde vielleicht wieder mehr praktizieren. Okay, soweit zu diesem Thema. Gibt es sicherlich noch sehr viel zu sagen. Mein dritter Punkt ist, ja, unsere Motivation zu beten. Wie ist meine Motivation zu beten? Und ich denke, beten sollte von einer Pflicht zu einer Freude werden. Geht ihr damit? Und wie ist es in der Praxis? Eher Pflicht als Freude, aber der Heilige Geist will hier etwas Neues in uns bewirken. Von der Pflicht zur Freude. Und oft bitten wir, dass der Herr uns etwas geben möchte. Und wenn wir uns das Wort Gottes anschauen, dann wissen wir, dass er durch Jesus uns schon eigentlich alles gegeben hat. Wir haben Zutritt in himmlische Bereiche. Mann, was ist das für eine Dimension? Und schon David hat anscheinend durch den Geist etwas davon erahnt. Und ich zitiere mal aus Psalm 34, Verse 8 bis 10. Der Engel des Herrn umgibt alle mit seinem Schutz, die Gott achten und ehren, und rettet sie aus Gefahr. Vers 9, probiert es doch aus und erlebt es selbst. Manche Übersetzungen, so die älteren Übersetzungen, da steht, schmecket und sehet. Ja, so ist es auch, wohl auch wörtlich zu übersetzen. Ja, schmecket und sehet, wie freundlich und wie gut der Herr ist. Das heißt, ich kann es körperlich, emotional erfahren. Und wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht, alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. So ist es in der Hoffnung für alle übersetzt. Und ich fand das eigentlich sehr praktisch und greifbar. Und der Apostel Paulus schreibt in seinem zweiten Brief, Petrus schreibt in seinem zweiten Brief über die Herrlichkeit und Macht Jesu folgendes. 2. Petrus 1, Vers 3. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht hör zu, alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt und er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Und ich finde das so großartig, dass der Petrus das schreibt. Ja, er war ja nicht immer so auf der Linie. Aber hier hat er so etwas Großartiges erkannt. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir brauchen. Wirklich alles? Okay, da ist noch Glauben vonnöten. Aber es steht so. Es ist die Wahrheit, ihr Lieben. Ja, unsere Gebete sollten aber nicht nur ein Monolog sein, sondern ein Dialog, so wie vielleicht eine Unterhaltung mit einem guten Freund. Und unsere Gebete, in unseren Gebeten wollen wir auch hören, was der Heilige Geist uns sagen will. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir in dieser Art und Weise beten, wird das eine Kraftquelle des Lebens. Und es wird nicht nur Pflicht sein, sondern auch Freude. Halleluja. Ich möchte zusammenfassen. Also, ein wirksames Gebet ist eine Reaktion auf das von Jesus vollbrachte Werk am Kreuz. Ich denke, das können wir so nachvollziehen. Und dabei ist es wichtig, unser Herz mit dem Heiligen Geist zu füllen, damit unsere Gedanken frei von negativen Belastungen aus dem Alltag sind. Und erst dann sind wir in der Lage, mit dem Herzen von Jesus übereinzustimmen. Denn das, denke ich, ist immer eine gute Sache, wenn wir beten, dass wir mit dem Herzen von Jesus übereinstimmen. Als wichtige Voraussetzung für kraftvolle, wirkungsvolle Gebete. Wie können wir unser Herz zur Ruhe bringen? Wir glauben an die Kraft des Wortes Gottes. Jesus lehrt uns, meinen Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Diesen Text habe ich schon gelesen. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzagt nicht. Also Friede kommt von ihm und kannst du dir schenken lassen. Musst du nichts dafür machen. Ja, ein Beter oder ein Fürbitter ist jemand, den Gott in seine Geheimnisse einweiht. Warum? Damit er durch Gebet den Himmel auf die Erde bringen kann. Und je reiner unser Herz ist, desto besser können wir dem Herrn dienen. Natürlich hat das immer wieder mit Glauben zu tun. Heißt ja auch die Überschrift zusammen, das Gebet des Glaubens. Und Epheser 1, Vers 3 nochmal, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Er hat uns gesegnet. Das ist geschehen. Du bist gesegnet. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind Gesegnete. Und wenn du mit jemandem sprichst, wenn du für ihn betest, du bist Segensträger. Und du gibst Segen weiter. Meist kriegen wir davon nichts mit. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Aber wir sind Segensträger. Man kann also sagen, dass wir durch Jesus schon alles haben, was zu einem kraftvollen Gebetsleben gebraucht wird. Und Paulus sagt dieses starke Wort, Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus. Das ist das Prinzip von Gebet im neuen Bund. Im Glauben nehmen wir Zusagen unseres Herrn an und bringen sie in die Gegenwart und wir werden erleben, wie und wann der Herr wirkt. Aber wir werden erleben, dass er wirkt. Ihr Lieben, ich habe auf dem Herzen, euch zu fragen, möchte jemand ganz neu in diese Dimension einsteigen? Also ich möchte das. Ich bin da auch noch nicht voll drin und ich sehe, viele Leute wollen das auch. Ich möchte ja fast euch bitten, kommt einfach nach vorn, die ihr das wollt. Wir machen uns zusammen eins und beten zum Herrn. Ja. Danke. Ah, ist ja fast die ganze Gemeinde. Halleluja. Ah, das habe ich gehofft. Ah, Jesus, du siehst die Herzen oder unsere Herzen. Ja, und da ist so eine Dimension, die uns zur Verfügung steht. Und wir haben das noch nicht so richtig begriffen. Herr, aber wir wollen Lernende sein. Herr, und du siehst die Lieben, die hier alle vor dir stehen. Du siehst unsere Herzen. Du siehst unsere Sehnsucht. Und ich bin ganz sicher, Heiliger Geist, du tust nichts lieber, als diese Sehnsucht zu füllen. Herr, und so komm jetzt mit dieser deiner Kraft in unsere Herzen. Komm mit dieser gewaltigen Kraft und fülle du uns jetzt ganz neu. Herr, wir brauchen dich und wir wollen ohne dich keine Aktion mehr unternehmen. Herr, wir wollen dich. Danke. Amen. Amen.